Sinn des Lebens 24, der Podcast für Philosophie, Glück und Motivation. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von Sinn des Lebens 24. Mein Name ist Markus Hofelich. Thema heute ist ein Interview mit Professor Christian Schubert über sein neues Buch mit dem Titel Geometrie der Seele, wie unbewusste Muster das Drehbuch unseres Lebens bestimmen. Wieso verliebe ich mich immer in den falschen Menschen? Warum habe ich das Gefühl, dass sich in meiner Familie immer die gleichen Probleme wiederholen? Antworten auf diese Fragen finden sich häufig in unbewussten Mustern unserer Psyche wieder. Dabei können auch Erfahrungen unserer Vorfahren die psychologische und körperliche Gesundheit beeinflussen. Genau so, wie die Natur in vielfältigsten Mustern organisiert ist, ordnet sich auch die Seele nach ganz ähnlichen Prinzipien. Der Psychoneuroimmunologe und Psychotherapeut Professor Christian Schubert beschreibt in seinem Buch Geometrie der Seele, wie unbewusste Muster das Drehbuch unseres Lebens bestimmen. Im Podcast-Interview erklärt er, wie wir diese erkennen und sie durchbrechen können. Und er stellt spannende Fallgeschichten aus seiner Praxis vor. Schönen guten Tag, Herr Professor Schubert. Freut mich sehr, dass es geklappt hat.
Ja, freut mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Vor kurzem ist ja ein neues, spannendes Buch von Ihnen erschienen. Ich glaube, offizieller Erscheinungstermin war ja der 4. Mai und es trägt den spannenden Titel Geometrie der Seele, wie unbewusste Muster das Drehbuch unseres Lebens bestimmen. Was hat Sie eigentlich genau dazu inspiriert, ein Buch zu diesem Thema zu schreiben?
Also ich beschäftige mich schon sehr lange mit Ganzheitlichkeit in der Medizin. Ich bin ja Psychoneuroimmunologe, also ich verbinde das Psychische und das Immunologische in der Forschung am Menschen. Und da sind mir im Laufe der vielen Jahre meiner Forschungstätigkeit Sachen aufgefallen, die so überhaupt nicht im Mainstream diskutiert werden in der Medizin. Und man nennt das Gleichgestalten. Die Gestalttherapie und Gestaltpsychologie, die hat sich mit dem schon sehr lange auseinandergesetzt. Ende des 19. Jahrhunderts, wo es darum ging, sozusagen den Übergang zu schaffen von einer rein mechanistischen Sicht auf den Menschen, wo letztlich nur der Körper Thema ist, hin in das Seelische. In diesem Zusammenhang fallen mir eben Dinge auf als Therapeut, als Psychotherapeut, als ärztlicher Psychotherapeut an meinen Klienten, die ich gerne in so eine psychosomatische Verbindung bringe. Beispiel, ich leide unter Zeitdruck und habe erhöhten Blutdruck. Das wäre eine Gleichgestaltigkeit im Psychischen wie im Körperlichen. Ein weiterer Schritt wäre Beobachtung, die wir in der Forschung gemacht haben, an Autoimmunpatienten, wo es auch um die Jahrhundertwende 19. bis 20. Jahrhundert erste Beobachtungen gab von Psychoanalytikern, psychosomatischen Psychoanalytikern, die immer wieder finden konnten, dass Autoimmunpatienten erhöhte Autoaggressivität haben. Also die mit ihrer Wut und ihrer Gereiztheit und ihrem Ärger, vor allem im Zusammenhang mit Verlustereignissen, nur sehr, sehr schlecht umgehen konnten, die gar nicht richtig spürten, man aber im übertragenen Sinn Autoimmunreaktionen sehen konnte. Also Krankheitsmanifestationen, die in, ja, man kann fast sagen, symbolischer Form das ausdrückten, was diese Menschen im psychologischen, psychosozialen nicht ausdrücken konnten. Aber letzten Endes nahm man eine Gleichgestalt an. Also ich kann Wut nicht ausdrücken, wende sie gegen mich selber und damit wird ein autoaggressives Phänomen zu einem autoimmunen Phänomen. Auch hier wieder eine Art Gleichgestalt. Das hatte ich immer wieder beobachtet im Laufe meiner Forschungskarriere und habe das auch untersucht mit einem bestimmten Design, das wir dann auch entwickelt haben in der Forschung, um sowas überhaupt empirisch untersuchen zu können. Und das waren so die Grundpfeiler oder die Basisbeobachtungen, die mich dann dazu gebracht haben, fraktal-geometrisch mich ein bisschen mehr zu beschäftigen.
Also immer so dieses Zusammenspiel zwischen Psyche und Körper.
Genau.
Ja, Sie sind ja auch schon ein bisschen ins Detail gegangen und vor allem zur Einstimmung ins Thema erstmal einen kurzen Einblick in die Kernbotschaft Ihres Buches geben und vor allem für welche Zielgruppe es am besten geeignet ist.
Also wenn man sich mal genauso sein Leben anguckt, dann hat man doch oftmals den Eindruck, dass das nicht immer nur so dahin läuft, sondern dass da immer auch Wiederholungen stattfinden, musterartige Aspekte, die man immer wieder in seinem eigenen Leben beobachten kann. Sei es, dass man gewisse Themen hat, zum Beispiel in der Partnerschaft mit seiner Ehefrau oder seinem Ehemann, wo man genau weiß, diese Themen, die entzünden die Beziehung auch immer wieder. Ja, also Bereiche, wo man sagt, Menschenskinder, ich möchte die am liebsten vermeiden, aber immer wieder falle ich in das hinein. Das kann dann so weit führen, dass diese Themen, diese Entzündungsthemen, diese Wunden dann auch dazu führen, dass man sich vielleicht sogar trennt von den Partnern. Oder auch im Beruf, dass man immer wieder in Situationen kommt, wo man sich sagt, ich möchte das so gerne eigentlich überwunden haben in meinem Leben, aber immer wieder findet das statt. Immer wieder komme ich in Auseinandersetzungen mit bestimmten Personen in meinem Berufskontext. Das können Chefs sein, das können Mitarbeiter sein, wo man sich sagt, eigenartig, ja, ich beobachte da Wiederholungsmuster und würde die so gerne verändern, kann es aber nicht und ertappe mich dann auch immer wieder daran, dass sich da was wiederholt. Und im Körperlichen würde man da durchaus sagen können, dass ja auch chronische Erkrankungen durch immer wiederkehrende Beschwerden charakterisiert sind. Ja, also ich denke da jetzt an Autoimmunerkrankungen, aber auch an andere Erkrankungen, Schmerzerkrankungen, Aspekte, die den Magen-Darm betreffen, Situationen, in die man kommt und wo man dann merkt, man kriegt Herzrasen. Also da wiederholen sich musterartig psychische wie auch körperliche Beschwerden. Und die würde ich durchaus in so eine fraktalgeometrische Verbindung bringen. Und wenn Sie sagen, wer ist da die Zielgruppe, würde ich sagen, die Zielgruppe ist jung und alt. Menschen, die Interesse haben an Ganzheitlichkeit, die Interesse haben an einer erweiterten Medizin, an einer erweiterten Psychologie, die sich überhaupt immer schon interessiert haben, was das Leben so ist und wie man das eigentlich verstehen kann, das eigene Leben und das Leben der anderen, um dann ein höheres Bewusstsein auch zu erlangen und möglicherweise auch eigene Probleme damit besser zumindest lösen zu können.
Okay, ja, gehen wir doch noch mal vielleicht genauer auf den Begriff Fraktale ein, die ja ursprünglich ein geometrisches Ordnungsprinzip in der Natur darstellen. Was genau versteht man unter diesen Fraktalen?
Wir erkennen fraktalgeometrische Strukturen super leicht, so komplex die sind und sicher würde jetzt der Hörer sofort abschrecken und sagen, oh Gott, ja, mir ist ja schon die lineare Geometrie zu viel, was ich da in der Schule lernen musste, aber jetzt kommt er auch noch mit nicht-linearer Geometrie, da steige ich jetzt aus. Und das sollte der Hörer nicht tun. Denn letzten Endes ist es ein kinderleicht verstehbares Prinzip, das sich dann wunderbar auf alle unsere Bereiche des Lebens anwenden lässt, nämlich auf alles Lebendige. Denn alles Lebendige ist letzten Endes komplex und nicht linear aufgebaut. Und man kann das super schön an einem Baum beschreiben. Man muss sich so einen Baum vorstellen. Der hat eine ganz bestimmte Gestalt. Ja, es ist egal, welchen Baum wir da hernehmen. Wir können Laubbaum hernehmen, wir können Tannenbaum hernehmen, also Nadelbaum. Egal. Der hat aber eine bestimmte Gestalt. Und wenn wir von diesem Baum einen Ast abbrechen, möglichst stammnah, also einen großen Ast, gerade dass wir den noch halten können, dann sehen wir, dass dieser Ast die Gestalt des Baumes wiederholt. Das heißt, wenn wir den genau angucken, dann sehen wir, Mensch, der schaut ja aus wie ein kleiner Baum, hat eine ähnliche Gestalt, verästelt sich genauso wie dieser große Baum. Und wenn wir von diesem Ast wieder einen Ast abbrechen, dann sehen wir, dass wir schon wieder einen kleinen Baum in der Hand halten. Wichtig dabei zu betonen ist, dass das nicht der gleiche Baum nochmal ist. Also der Baum wiederholt sich nicht identisch im Ast, sondern wir nennen das, er wiederholt sich selbstähnlich. Das heißt, das Ganze wiederholt sich in den Teilen. Und dass die Teile repräsentieren immer auch das Ganze. Also wir haben sozusagen ein dauerhaftes Wiederholen eines bestimmten Themas, nämlich diese bestimmte Gestalt des Baumes wiederholt sich in Ästen und Zweigen. Und
Okay.
das auf verschiedensten Skalen sozusagen, auf immer kleineren Skalen der Existenz dieses Baumes. Stochastisch nicht gleich.
Ja, da gibt es ja auch, glaube ich, diese Apfelmännchen, die Sie in dem Buch beschreiben, wo man bestimmte Funktionen hat und die sich dann unendlich von groß ins kleine immer weiter verästeln.
Genau, so ist es, richtig. Also letzten Endes eben auch in der Fraktalgeometrie Figuren. Man kann das ja auch googeln, wenn man da mal Fraktalgeometrie eingibt und Apfelmännchen, dann sieht man wunderschöne mathematische Gebilde, Also richtige Welten, in die man eintreten kann und die sich immer wieder Wiederholungsmuster zeigen. Und so ist letztlich Natur aufgebaut.
Ja, und Sie sagen ja, das ist ja ganz entscheidend in Ihrem Buch, dass sich auch die Seele nach ganz ähnlichen Prinzipien ordnet wie die Natur. Wo genau liegt der Zusammenhang zwischen Geometrie und Psychologie und woran zeigt sich das besonders?
Ja, das ist natürlich jetzt der spannende Übergang zwischen dem einen und dem anderen. Also wir haben ja, wenn wir jetzt die Natur angucken, vielleicht noch mal da ein bisschen weitergehend. Wir haben ja nicht nur den Baum, sondern wir haben natürlich auch viele, viele, viele weitere Beispiele, die wir jederzeit heranziehen. Ein bisschen klarer. Beim Baum ist es super deutlich, dieses Fraktalprinzip. Wir sehen es auch super deutlich im Brokkoli, im Romanesco-Gemüse, im Blumenkohl. Bei bestimmten Blumen ist es schön sichtbar, bei Rosen und so weiter und so fort. Also dieses Fraktalprinzip können wir überall in der Natur erkennen. Flussläufe, Gebirgszüge, ja Wolken, das ganze Universum. Und auch wir Menschen sind fraktal organisiert. Wenn wir in uns hineingucken, wenn wir das Materielle mal genau angucken, dann sehen wir, dass wir da auch Gefäßbäume haben. Wir haben auf der Hautstruktur eine fraktale Organisation des Epithels, Muskelstrukturen, Haare, ach, wo auch immer wir gucken bei Menschen. Und jetzt gibt es Überlegungen, die sagen, der Mensch ist ja nicht nur Körper, der ist ja nicht nur Materie, sondern wir Menschen bestehen ja aus deutlich mehr. Ja, wir bestehen ja eigentlich auch aus Nichtmateriellem. Und wenn wir jetzt die Fraktalgeometrie konsequent weiterdenken und uns sagen, okay, die Natur ist offensichtlich fraktalgeometrisch aufgebaut. Da gibt es unglaublich viele Studien dazu. Also das ist bereits ganz klar empirisch belegt. So lässt sich doch konsequenterweise, wenn wir eben Psychisches und Soziales zusammensehen mit dem Körperlichen, Fraktalgeometrie möglicherweise eben auch im Psychischen beschreiben. Das ist zunächst mal eine These und die wird jetzt untersucht werden und es wird sehr, sehr viel Forschung noch notwendig sein und wird auch ganz bestimmt stattfinden, weil diese Überlegung der Ganzheitlichkeit ja durchaus auch ein erweitertes medizinisches Prinzip ist. Ja? Also ich denke, die Schulmedizin, die Biomedizin mit ihrer rein materiellen Sicht auf den Menschen ist ja an ihr Ende gekommen. Das muss man ganz klar sagen. Also viele Menschen fühlen sich dort auch nicht mehr zu Hause, sagen, Menschenskind, es kann doch nicht sein, dass meine Erkrankung, meine chronische Erkrankung rein mit Medikamenten und mit Operationen oder mit Organaustausch behandelt werden kann. Da muss doch viel mehr im Spiel sein. Und ich erlebe das doch auch, wenn ich meine Biografie mir angucke und wenn ich sehe irgendwie, was meine chronischen Symptome immer wieder hervorrufen. Das sind doch eigentlich in Wirklichkeit Beziehungsthemen und Probleme und Stressfaktoren, die ich da habe, da hängt doch das eine mit dem anderen untrennbar zusammen. Und die Therapie kann doch da nicht nur aus technischen Therapien bestehen, sondern müsste doch eigentlich auch erweitert, eben in diesem Fall psychotherapeutisch funktionieren. Und genau das ist ja die neue Medizin und Psychosomatik, die ganz klar sagt, das eine hängt mit dem anderen zusammen, wir können das gar nicht trennen. Und das ist ja auch mein Forschungsbereich Psychoneumologie, der das so deutlich macht, dass Psyche bis in den Zellkern hinein verfolgbar ist. Und so macht es Sinn, dass wir auch eine Fraktalgeometrie, die so klar für die Natur beschrieben ist, für die materiellen Bestandteile der Natur, dass das eben auch im Psychischen sichtbar wird. Und da gibt es eben so viele Beispiele, die ich auch im Buch eben beschreibe, Fallbeispiele verschiedenster Patienten und Patientinnen, die mit mir in psychotherapeutische Verbindungen kommen und wo ich dann die Möglichkeit bekomme, in die Geschichten einzusteigen dieser Menschen und zu sehen, Menschenskinder, das darf ja wohl nicht wahr sein, was sich da so innerhalb der Person, aber auch über Generationen hinweg wiederholt. Das ist sehr, sehr auffällig und interessant.
Ja, Sie haben gerade diese Beispiele schon mal angesprochen. Könnten Sie uns da vielleicht die zwei spannendsten mal kurz erläutern, damit es für uns klarer wird?
Das wäre zum Beispiel ein Patient, der zu mir kommt, äußerst belastet ist und der sagt, es geht ihm echt dreckig, er ist gerade in Scheidung und in Trennung von seiner Frau und das zieht sich hin und er selber würde das ja alles auch irgendwie aushalten. Das hat er gelernt in seinem Leben. Aber was ihn besonders belastet momentan ist sein kleiner Sohn. Der ist 7 Jahre alt und ist der Jüngste in der Familie, hat noch zwei ältere Kinder, die sind aber schon durch. Also die sind 15 und 16 und da hat er so den Eindruck, die sind nicht so belastet von dieser Trennung. Aber der Kleine, der leidet fürchterlich. Und dann gehe ich mit ihm tiefer ins Gespräch und höre mir so seine ganze Geschichte an und seine eigene Biografie. Und dann sagt er mir, ja, er kennt das eigentlich schon, diese Geschichte, denn er selber war 8, als sich seine Eltern trennten und sich scheiden ließen. Und hatte auch eine ältere Schwester. Und da sieht man eine Wiederholungsstruktur. Da sieht man, dass sich von einer Generation auf die nächste ein Wiederholungsmuster verdeutlicht. Es ist zu vermuten, dass er dieses traumatische Erlebnis der Trennung seiner Eltern unbewusst abgespeichert hat als Modell, als Lebensmodell. Und wir erleben das ja häufig, dass Scheidungskinder selber dann in Gefahr laufen, sozusagen Täter zu werden, also zuerst Opfer zu sein als Scheidungskinder und dann aber selber den eigenen Kindern etwas anzutun, was sie niemals tun würden wollen. Also wenn man jemanden fragen würde, Mensch, als Kinder, das, was du da selber erlebt hast, dann würde die Person sagen, nee, ich möchte alles tun, um zu vermeiden, dass meine eigenen Kinder in so ein Problem kommen. Und genau das passiert dann. Unbewusst hervorgerufen, ein unbewusst abgespeichertes Modell dieses Erlebnisses, dieses Traumas wird dann erneut reinszeniert im Leben und schafft dann über Probleme, die dann in den Beziehungen, in den Ehen stattfinden, erneut Trennungen und Scheidungen. Und das wäre ein sehr, sehr klares Beispiel von einer fraktalen Struktur, die durchaus mehrere Generationen betrifft. Denn wenn man hineinguckt in das, was dieser Mann selber erlebt hat und dann auch, was die Großeltern erlebt haben, also seine Eltern, dann wird man sehen, hoppla, da spannt sich eine fraktale Entwicklung durchaus über mehrere Generationen und der kleine Junge, der Sohn, den der Patient da hat, der wird wahrscheinlich dieses Trauma ebenso in die nächsten Generationen tragen, wenn er es nicht überwindet. Sozusagen fast wie so ein Hilferuf, immer wieder in seinem Leben neu inszeniert. Ja, oder auch Max Thalo selber, eine Psychotherapeutin, die hat in ihren Arbeiten immer wieder Beispiele gebracht, wo fraktale Beobachtungen stattgefunden hat. Zum Beispiel von einer Patientin, die bei ihr das erste Mal zu einer Konsultation gekommen ist und die Max Thalo hat eine besondere Situation in ihrem Wartezimmer installiert, nämlich die Patienten, die dort kommen, die sollten einen Lichtschalter betätigen, nämlich ein rotes Licht in Stand setzen, sodass die Psychotherapeutin weiß, der nächste Klient ist schon im Wartezimmer angekommen. Diese Patientin hat diesen Lichtschalter aber nicht betätigt und blieb damit unsichtbar und hat damit ihr Lebensthema eigentlich reinszeniert, bereits im Wartezimmer dieser Psychotherapeutin. Das heißt, sie hat ein Thema in ihrem Leben, das sie eben nicht gesehen wird, dass sie sich auch immer wieder unsichtbar macht für die Umgebung, darunter auch sehr leidet. Sie ist eine Mutter von mehreren Kindern, die jetzt wieder berufstätig werden soll und die auch hier in eine Firma jetzt eingestiegen ist, als Mitarbeiterin, auch hier unsichtbar innerhalb der Firma bleibt und sehr darunter leidet, auch in anderen Bereichen sich nicht sichtbar machen kann. Neue Partnerschaften eingehen, ist für sie sehr, sehr schwierig, weil sie immer wieder Situationen inszeniert im Leben, wo sie offensichtlich nicht gesehen wird, nicht auffällig ist genug, um dann in Beziehung mit anderen Menschen zu treten. Also ein Thema des sich nicht ausreichend Zeigens, sich nicht deutlich Machens, zieht sich durch sämtliche Bereiche des Lebens und macht sich eben sehr, sehr deutlich in diesem Wartezimmer, wo sie der Terry Max Thalo, der Psychotherapeutin, eigentlich durch ihre Art des Auftretens bereits Einblick in ihr ganzes Lebensdrama gibt. Also mit dem kleinen Zweiglein des Nichtbetätigens des Lichts und des damit Unsichtbarbleibens im Wartezimmer zeigt sie der Psychotherapeutin, die für fraktale Strukturen offen ist, bereits Einblick in das große Ganze ihres Lebensdramas.
Also diese Lebenstraumata, die können sich auch in kleinsten alltäglichen Dingen quasi widerspiegeln und in
Das ist das
allen
Spannende.
Aspekten des Lebens.
Richtig. Ich kann mich noch erinnern, wie ich angefangen habe hier an der Klinik in Innsbruck. Da gab es den Wolfgang Wesiak, das war der damalige Chef, der in Pension gegangen ist. Und der hat an der Klinik immer gesagt, guck mal her, ihr könnt in den ersten 5 Minuten eines psychotherapeutischen Gesprächs das Drama vom Patienten bereits beschrieben, das dann auch nach Jahren Psychotherapie letzten Endes noch das ist, um was es wirklich geht. Also da werden sozusagen die Themen deutlich. Der kommt mit den ersten, in den ersten 5 Minuten mit mit einer Geschichte an, die das gesamte Drama sozusagen verdeutlicht, sondern der man dann in den nächsten, ja, Monaten und Jahren noch psychotherapeutisch arbeiten kann. Also das Ganze zeigt sich in der kleinsten Miniatur, im kleinsten Zweiglein, zeigt sich das ganze große Trauma und Drama eines Menschen. Und wenn man genau hinguckt, wenn man sehr offen ist für diese kleinen Details des Lebens, dann hat man eine tolle große Chance, sozusagen auf das große Ganze auch Hinweis zu bekommen.
Also im Endeffekt, dann sind auch so andere Aspekte, wie zum Beispiel auf den ersten Eindruck kommt es an oder dass man auch Wert auf kleine Dinge legt. Wie sieht der, ist der Schreibtisch des Mitarbeiters aufgeräumt oder nicht? In welchem Zustand ist sein Auto und all diese kleinen Dinge, dass die dann wirklich doch auch Rückschlüsse aufs gesamte Leben zulassen?
Das sind sehr schöne kleine Beispiele, die Sie bringen. Man muss immer natürlich vorsichtig sein, dass man nicht überinterpretiert und dass man dann jetzt nicht zu schnell vom Großen, als vom Kleinen aufs Große schließt. Aber ich finde, wir sollten uns angewöhnen, ein bisschen mehr auf solche Details zu achten und mit dem Wissen um Fraktalgeometrie und um diese ganzen Zusammenhänge lässt sich dann durchaus auch ein völlig neuer Blick auf Leben setzen. Und das Gleiche sehe ich auch im Körperlichen, oder? Wenn wir die körperliche Symptomatik, die ein Patient uns zeigt, in einen größeren Kontext bringen würden, also nicht nur im Körperlichen lassen, sondern auch gucken, wann manifestiert sich denn dieses Symptom und diese Beschwerde? Wann tritt die eigentlich auf? Warum genau diese Beschwerde? Was ist denn eigentlich da das Mehl sozusagen, dann haben wir auch als Ärzte, haben wir auch die Möglichkeit, durchaus aus diesen kleinen Details auf das große Ganze zu schließen und damit ursächliche Faktoren zu identifizieren, die uns bei einem rein somatischen, körperlichen Blick verwehrt bleiben.
Also immer so diese ganzen Lebensumstände betrachten und nicht nur den Körper und die Situation, in der der Mensch sich momentan befindet, welche Herausforderungen, Probleme er hat, ob er unter Stress leidet oder irgendwelche Beziehungsprobleme, Probleme in der Arbeit, wie auch immer. All diese Faktoren müssten da eigentlich auch in ärztlichen Kontakt mit einfließen, um eben diese körperlichen Symptome verstehen zu können.
Richtig. Und wirklich auch auf das große Ganze dann schließen zu lassen. Ja, also sozusagen nicht nur das körperliche Symptom sozusagen nur zu nehmen und vielleicht auch nicht nur die gerade dargestellte Beziehungsproblematik, in der jetzt dieses Symptom aufgetreten ist, zu sehen, sondern sich auch die Frage zu stellen, ob diese Beziehungsproblematik, die mir gerade der Patient da erzählt, in der er jetzt gerade sich befindet, ob die nicht sozusagen im Größeren ein Hinweis ist auf eine Wiederholungsstruktur, die bis hinein in Kindheit und Jugend zurückzuverfolgen ist, wo letzten Endes dann Auseinandersetzungen und Konflikte, vielleicht sogar auch Traumatisierungen stattgefunden haben, also das große Ganze sozusagen stattgefunden hat, das sich jetzt im Lauf des Lebens immer wieder in diesen Verästelungen verdeutlicht.
Ja, wie ist es denn auch möglich oder vielleicht auch für die Hörer oder die Leser Ihres Buches, kann man das auch ohne fachmännische Hilfe schaffen oder ja, gibt es da Möglichkeiten, wie wir selbst unsere unbewussten Muster und biografischen Fraktale erkennen können? Was würden Sie da empfehlen?
Ist es wohl leichter, in der Beziehung auf solche Muster zu stoßen? Also wenn man seinen vertrauten Lebenspartner mal in ein Gespräch verwickelt und man, oder vielleicht auch eine Auseinandersetzung, die man gerade in der Partnerschaft hat, zurückspielt auf das eigene Leben, dann würde ich sagen, sind die größtmöglichen Chancen, dass man solche Muster auch entdeckt. Wenn es unbewusste Aspekte sind, die einen sozusagen in diese fraktalen musterhaften Wiederholungen bringt, dann können wir das ja, das ist ja schon fast die Definition des Unbewussten, nicht selber lösen. Ja? Das heißt, wir brauchen das Gegenüber, der sozusagen kritisch und interessiert auf unser Leben guckt und identifiziert, hey, holla, das sind ja Dinge, die dir immer wieder passieren. Und dann denkt man sich selber, ja, stimmt ja eigentlich, ja, immer wieder wiederholt. Also ich würde schon sagen, selber ist es nicht leicht und braucht auch relativ, ich würde mal sagen, Selbsterfahrung und Selbsterkenntnis, die man ja selber auch in der Psychotherapie erfährt, dass man dann so einen Blick für sich selber öffnet, diese Muster auch zu erkennen. Also ich würde mal sagen, selber ist es nicht leicht, auf so Wiederholungsmuster zu stoßen. Aber in der Beziehung und natürlich vor allem in der Beziehung mit einem Profi, der so etwas auch gelernt hat und sich mit dem auch professionell auseinandergesetzt hat, dort sind diese Musterbildungen durchaus dann leichter zu erkennen. Und in einem Gespräch mit einer vertrauten Person, mit einem Lebenspartner oder mit jemandem, der einen auch mehr kennt, ist sowas durchaus, könnte ich mir vorstellen, auch ohne professionelle Hilfe erkennbar. Ein Beispiel für einen, wenn man jetzt so sagen will, fraktaltherapeutischen Erfolg ist das Beispiel von einer Klientin, die zu mir kam und wo relativ schnell deutlich wurde, dass sich bei ihr in einem Jahresrhythmus, also eigentlich im Rhythmus von so etwa 8 bis 10 Jahren, 7 bis 9 Jahren, also selbstähnlich, immer wieder relativ schwere traumatisierende Ereignisse stattfanden. Das waren Unfälle in fremden Ländern, wo sie als Kind bereits, der Vater fuhr mit vollbesetztem Auto, mit Kindern und Ehefrau und kam von der Straße ab, wäre es zu einem schweren Unglück gekommen. 8, 9 Jahre später war sie in einer erneuten Situation im Ausland, wo sie eine schwere körperliche Erkrankung entwickelte, die lebensbedrohlich war und wo man sie in die Klinik bringen musste und wo nur durch Hilfe der männlichen Begleiter auch hier wieder letzten Endes das Schlimmste abgewendet werden konnte. Dann kam sie wieder 9 Jahre später in eine schwere traumatische Unfallsituation, wo sie mit ihren beiden Kindern mittlerweile Unfall auf der Autobahn kam, wo sie zu Stillstand kam, mitten auf der Spur und wo die große Gefahr war, dass auch hier ein Auto in sie hineinkrachen würde und vielleicht auch dann zu einem tödlichen Unfall führen würde. Und auch da war wieder eine männliche Bezugsperson, ein anderer Autofahrer, der sein Auto querstellte sozusagen als Schutz und ihr die Möglichkeit gab, auf den Seitenstreifen auszuweichen. Also alles Situationen, wo man bei genauem Hinsehen, wenn man sich das genau beschreiben lässt, sieht, aha, fraktaldiagnostisch, da passierte immer wieder etwas und es gibt Menschen, Männer, die ihr da helfen, aus dieser Gefahrensituation unbeschadet herauszukommen. Und anstelle aber sich hier näher sozusagen mit diesen Themen auseinanderzusetzen, weil das ist ja was Lebensbedrohliches, was da immer wieder passiert, offensichtlich in diesen Rhythmen, geht sie weiter im Leben und schaut da nicht mehr hin auf diese Traumatisierungen. Und dem kam sie eigentlich zu mir mit diesem Thema und wir arbeiten dran und ich sagte ihr, gucken Sie, wie wichtig es ist, dass Sie eben lernen, sozusagen diese Themen sich auch wirklich anzuschauen und nicht einfach drüber hinwegzugehen und zu sagen, ja, ich bin froh, dass ich es sozusagen überlebt habe und jetzt geht mein Leben weiter, sondern sich schon die Frage zu stellen, um was geht es da wirklich? Was ist da wirklich los, dass man da immer wieder in solche schweren Erfahrungen hineinkommt? Und mit dieser zunehmenden Sicht, dass sie lernt, sich nicht auf die, in dem Fall auf ihren Vater zu verlassen, der sozusagen so seine Fittiche über sie spannte und ihr so einen Schutz und Sicherheit, also ist eine erwachsene Frau, die müsste eigentlich längst schon auf eigenen Beinen stehen, sie ist Mutter und Ehefrau, und hat aber immer noch dieses innere Schutznetz, die anderen werden es schon für sie machen. Und mit dem, und sie ist eine ziemlich gewichtige Person, also sie hat ein Übergewicht entwickelt, 30 Kilogramm Übergewicht innerhalb weniger Jahre, nachdem sie eine eigene Firma gegründet hat. Im großen Konzern des Vaters hat sie eine eigene Baufirma gegründet und hat in diesem Zusammenhang sehr viel Stress entwickelt und Belastung und hat ein Übergewicht zugelegt von 30 Kilo. Und litt darunter auch sehr. Wir haben gemeinsam herausgearbeitet, dass da eine Gleichgestalt ist. Also ein mangelndes Gefühl von Gewicht zu haben innerhalb dieses Unternehmens hat sie symbolisiert als Übergewicht. Und mit der Arbeit, mit dem Hinschauen auf die ganzen Themen und Belastungen und Zusammenhänge innerhalb ihrer Firma, unter anderem eben auch eine Partnerin innerhalb der Firma, die so viel Mist gebaut hat, dass das ganze Unternehmen gefährdet war. Mit diesem Hinschauen auf das Problem das erste Mal konnte sie ein Trauma verhindern, das möglicherweise dazu geführt hätte, dass das Unternehmen kaputt gegangen wäre. Und innerhalb dieser Monate Psychotherapie, die wir gemeinsam machten, wo sie sich endlich den Mut fassen konnte, auch mal auf diese Probleme, die in der Firma sind, hinzuschauen, verlor sie Körpergewicht, weil sie im Gegenzug psychisches Gewicht zunahm. Sie hat mehr jetzt dargestellt. Sie stand mehr auf eigenen Beinen innerhalb des Unternehmens, hat Verantwortung übernommen und brauchte sozusagen nicht mehr symbolisierend Gewicht, nach außen hin zu zeigen, das sie in ihrem eigenen Selbstbewusstsein nicht hatte. Und das ist so aus dieser Fraktaldiagnostik heraus gearbeitet, die Möglichkeit, sich jetzt mehr mit Problemen auseinanderzusetzen, sich denen zu stellen und mehr psychisches Gewicht zu bekommen sozusagen und was darzustellen innerhalb der Firma. Das war sozusagen diese fraktaltherapeutische Geschichte, die durchaus auch mit Erfolg in Verbundenheit war, weil sie deutlich an Gewicht abnahm, was sie Jahre nicht konnte, lief jetzt relativ leicht, weil sie ja dieses Gewicht nicht mehr nach außen mit Körper zeigen musste, sondern das jetzt als psychisch gestandene, verantwortungsvolle Firmenbesitzerin verdeutlichen konnte.
Sie haben uns ja jetzt einiges erzählt darüber, wie man diese fraktalen Muster erkennen kann, aber die entscheidende Frage, die sich hier stellt und die Sie auch in Ihrem Buch stellen und beantworten, ist, ob und wie wir diesen Teufelskreis negativer fraktaler Muster überhaupt durchbrechen können. Und da wäre jetzt die Frage, welche konkreten Schritte können wir unternehmen, um unsere unbewussten Muster zu transformieren und unser Leben zu verändern?
Also das ist eine sehr wichtige Frage, aber auch eine sehr große Frage. Und ich denke, hier geht es jetzt wirklich um einen Paradigmenwechsel in der Medizin, denn Medizin sehe ich nicht als rein körperlich-technische, mechanistische Geschichte, sondern natürlich ganzheitlich. Also da bringe mir jetzt alle Aspekte hinein, von rein klassischer somatischer Herangehensweise in Psychotherapie, in ja fast schon Gesellschafts- und Kulturtherapie. Also das heißt, alles hängt miteinander zusammen und da braucht es mit Sicherheit einmal ein neues Bewusstsein von Ganzheitlichkeit in der Bevölkerung, ja. Und in unserer Kultur, ich spreche in solchen Zusammenhängen gerne in letzter Zeit von einer zweiten Aufklärung. Unsere erste Aufklärung war sehr wichtig und hat den Verstand in den Mittelpunkt gestellt, das rationale, kritische Denken, die Auseinandersetzung mit Natur im Sinne einer ja, naturwissenschaftlichen Herangehensweise, wie wir sie ja üblicherweise kennen. Aber allein schon die Trennung zwischen Natur- und Geisteswissenschaften macht ja deutlich, dass es da offensichtlich noch nicht einen wirklichen Zusammenschluss gibt. Der Gedanke ist eben immer noch, dass offensichtlich Naturwissenschaften ohne Psyche, ohne Soziales, ohne Bewusst-Unbewusstes funktioniert. Und ich bin zutiefst überzeugt, und gerade die letzten 3 Jahre, finde ich, haben uns das auch nochmal sehr vor Augen geführt, dass wir eben nicht nur rational Wissenschaft machen können, sondern dass offensichtlich viel Irrationales mitspielt. Ängste, Sorgen, Gefühle, Emotionen, Wut, Ärger, Rechthaberei, Schuld, Gefühle haben einen enormen Einfluss darauf, wie ich Welt sehe und auch wie ich Welt erforsche. Und die können wir nicht einfach so tun, als ob die keinen Effekt haben. Sondern wir müssen uns dessen im Klaren sein, dass wir als Mensch forschen und damit mit all unserer Biografie und unserem transgenerationalen, auch Traumatisierungen, die jeder von uns mehr oder weniger mit sich mitschleppt, auf Forschungszusammenhänge blicken. Und deswegen eine zweite Aufklärung, die dieses Ganze mit hineinnimmt in die Auseinandersetzung mit Welt und mit Natur und mit Forschung und Wissenschaft, das wäre fundamental wichtig, dass wir uns dessen bewusst werden, dass wir ja eben auch angetrieben werden von tief sitzenden Konflikten und damit mit von unbewussten Prozessen. Und diese neue Sicht, das wäre für mich einmal ganz wichtig, dass das deutlich wird.
Und dieses Bearbeiten ist dann halt auch diese normalen psychologischen, ja, Verhaltenstherapie, wie auch immer, die üblichen Methoden, mit denen man das dann macht.
Und da würde ich schon eher Therapieformen in den Mittelpunkt stellen, mit der sozusagen die fraktale Idee dann auch therapeutisch genutzt werden kann, die sich mit unbewussten Prozessen auseinandersetzen. Das sind tiefenpsychologische Verfahren, das ist die Psychoanalyse, die sehr profitieren kann, davon bin ich überzeugt, von dieser Erkenntnis, dass es fraktalgeometrische Zusammenhänge gibt in der Biografie ihrer Patienten und diese Musterauffälligkeit gibt, die es zu identifizieren gibt und damit ein Tool hat, ein Instrument hat, dass den Patienten Dinge bewusst werden können über eine fraktale Identifikation.
Also das heißt, das Bewusstmachen alleine ist schon der Punkt, Aber ich denke mir, es gibt ja häufig Beispiele auch in der Psychologie, dass dann gewisse Verhaltensmuster, psychische Probleme, wie auch immer, diagnostiziert werden. Das war dieses Ereignis in der Kindheit, dieses traumatische Erlebnis war der Grund dafür. Der Patient weiß es jetzt. Aha, wunderbar. Aber es geht ihm dann auch nicht besser. Und im schlimmsten Fall kann es ja passieren, dass es unbewusst so wirkt, dass der Patient denkt, ich kann gar nicht anders handeln, weil mir ist dieses Erlebnis passiert. Da hat mir auch der Psychologe gesagt, das ist die Ursache dafür. Und dann speichern die unbewusst ab, ich kann ja gar nicht anders, weil mir das ja passiert ist. Deswegen ist ja die Frage wichtig, wie kann ich denn da rauskommen? Also Punkt 1, erstmal die Sache Problem erkennen, die Ursache des Problems erkennen. Und zweitens wäre jetzt, wie kann ich das jetzt hier durchbrechen? Wie kann ich das Problem lösen?
Also ich denke, wir reden da schon von längerfristigen Prozessen und Psychotherapien, gelungene Psychotherapien sind einfach längerfristige Unternehmungen. Ist ja nicht nur, weil ich etwas identifiziere, wie Sie völlig richtig gesagt haben, heißt es ja noch lange nicht, dass es damit erledigt ist. Aber es ist zumindest die Möglichkeit, dass dieser Mensch mit einer neuen Erkenntnis und damit neuen Freiheitsgraden, wenn man das so sehen will, in seine Alltagswelt hineingeht und damit einen Entwicklungsprozess losstößt sozusagen, der ihr oder ihm die Möglichkeit gibt, langsam aber sicher in eine neue Erkenntnis hineinzuwachsen und die auch entsprechend zu leben. Und das Ganze ist aber natürlich in Verbindung mit einer psychotherapeutischen Beziehung, mit einer vertrauensvollen Beziehung, mit einer Form von Sicherheit, sodass man sich dann im Alltag auch durchaus neuen Erkenntnissen und Erlebnissen und Erfahrungen stellen kann, die man davor nicht gemacht hat, aus Angst, aus Erstarrung, aus Krankheit, aus Neurose. Das ist das, was Psychotherapie kann.
Häufig so ein weit verbreitetes Muster, dass Frauen auf gewisse narzisstische Männer anspringen. Nach anfänglicher Euphorie gibt es dann den tiefen Fall. Sie sind dann todunglücklich und dann wiederholen sich diese Muster immer. Die geraten immer wieder an die gleiche Sorte Mann. Da wird ja auch häufig festgestellt, dass der eigene Vater vielleicht auch so narzisstische Persönlichkeitsstrukturen hatte und die Frau dadurch halt schon kindlich unbewusst darauf geprägt wurde. Und wenn man jetzt so in die Familienvergangenheit zurückschaut, ist es ja dann auch so, dass die eigene Mutter ja dann auch quasi ein ähnliches Muster hatte, weil sie ja diesen narzisstisch veranlagten Vater geheiratet hat. Denk mal, das ist auch ein Muster, das im Leben vielleicht auch oft vorkommt. Gab es da bei Ihnen auch mal irgendwelche Erfahrungen? Wie könnte man da dieses Muster durchbrechen, dass jetzt dann eine mögliche Tochter von der Frau, die immer an Narzissten gerät, dass die nicht in so ein gleiches Muster jetzt kommt?
Ja, da haben Sie jetzt aber ein dickes Brett, das hier gebohrt werden muss, aufgemacht. Das kann man natürlich jetzt nicht leicht lösen über die reine Einsicht, ja, und das reine Bewusstwerden. Da haben Sie völlig recht. Und deswegen habe ich ja vorhin gemeint, das sind dann Dinge, die sich im Lauf der Zeit ausdünnen, indem man längerfristig in Therapie geht. Einblicke und Einsichten in die transgenerationalen Abfolgen solcher fraktalen Muster bekommt und das natürlich auch im Alltag dann zunehmend reflektiert und erkennt und seinen eigenen Wert neu, seinen eigenen Suche nach Selbstwerterhöhung, weil letzten Endes ist es das ja auch, wenn man sich ja immer wieder mit jemandem schmückt, sozusagen, der selber narzisstisch ist, dass man das auch weniger Not hat mit Laufe einer therapeutischen Arbeit und dann auch davon ablassen kann und möglicherweise dann eben weniger narzisstische Männer an sich heranlässt und die attraktiv findet. Aber das sind meines Erachtens schon auch durchaus jahrelange therapeutische Arbeit, dass das dann so langsam sozusagen in die Persönlichkeit aufgenommen wurde und dann auch anders gelebt werden kann in Beziehungen zu Männern.
Aber ich fand es einen interessanten Aspekt. Also man braucht
Absolut.
jahrelange Psychotherapie, aber der Kern ist dann auch, ich muss auf mich selber gucken, ich muss meinen Selbstwert aus mir selber rausholen und nicht von anderen. Und das ist so ein entscheidender Punkt, um den es da geht, der da erarbeitet wird.
Das ist völlig richtig, was Sie sagen, und ich nenne das Autonomie. Autonomie würde jetzt bedeuten, oder auch Emanzipation würde bedeuten, sich von diesen tiefliegenden Konflikten zu befreien. Ich sage immer, ein Paket schnüren symbolisch und diese Konflikte, die die Eltern einem mitgegeben haben, sozusagen in ein Paket packen, den Adressaten draufschreiben und an die Eltern zurückschicken und sich sagen, nein, meinen Wert, meinen Selbstwert reguliere ich nicht mehr über narzisstische Männer, sondern den definiere ich schon selber in meinem Leben. Dann, wie ich sozusagen meine Selbstliebe, meinen Selbstwert schaffe, die Kriterien, die definiere ich selber. Und wenn man das geschafft hat im Leben, wenn man diese Autonomie geschafft hat von den tief sitzenden Konflikten von Vorgenerationen und von Eltern, dann hat man sehr viel erreicht. Vielleicht sogar alles im Leben, was notwendig ist, um gesund zu bleiben.
Das haben Sie schön auf den Punkt gebracht und das macht ja nochmal deutlich, es ist kein leichter Weg, aber es ist möglich, eben diesen Teufelskreis von diesen negativen fraktalen Mustern zu durchbrechen.
Richtig, absolut.
Okay, und da tut man nicht nur was für sich selbst, sondern im Zweifel auch, wenn man Kinder hat, für die Kinder, weil wenn ich das Problem löse, dann übertrage ich das dann nicht mehr automatisch auf die nächsten Generationen.
Richtig, und sogar für den eigenen Partner könnte man was tun, weil letzten Endes ist ja auch der interessiert, dass es weitergeht. Und man wird ja manchmal auch angesteckt von diesen Selbsterfahrungs Therapien, die man macht. Ja. Also man geht in Therapie, man schaut sich das an, man identifiziert die musterhaften Wiederholungen und gibt die dann auch dem Partner zurück, geht in Diskussion, in Kommunikation, kann über Dinge plötzlich auch innerhalb der Ehe und Partnerschaft sprechen, über die man vielleicht davor nicht sprechen konnte, weil man jetzt Mut hat, weil man sich jetzt sagt, okay, wenn der jetzt negativ reagiert, dann reagiert er halt negativ. Aber ich bin in sicherem Hafen sozusagen. Ich bin in Therapie. Ich kann mir das jetzt leisten, auch einmal die Beziehung zu provozieren. Und das kann aber wiederum im Partner Selbstfindungsprozesse ermöglichen und vielleicht auch die Motivation ermöglichen, sich selber in Therapie zu begeben. Und das wären dann für mich gelungene Therapien, Psychotherapien und auch Ehetherapien, wo dann beide sozusagen in so einen Selbstreflexionsprozess gehen und die eigenen fraktalen Muster sozusagen aufarbeiten und dann in eine vielleicht auch gelungene Beziehung gehen, weil man hat sich ja immerhin auch irgendwann mal verliebt und ist eine Ehe eingegangen, hat Kinder gehabt, also geschaffen und ich denke, das ist wert, dass man da an diesen Beziehungen auch konstruktiv arbeitet und sich nicht unbedingt trennt zu schnell. Also wenn man es schafft, im Leben eine Autonomie zu entwickeln, dann kann man sich ja auch von diesen fraktalen Mustern ein Stück weit befreien.
Ja, und am Ende möchte ich Ihnen gern eine Frage stellen, die ich jedem meiner Interviewpartner stelle, und die lautet: Was ist für Sie persönlich der Sinn des Lebens?
Für mich persönlich der Sinn des Lebens, eine Mischung aus bedeutungsgebenden Bereichen meines Lebens, wo ich Sinn erlebe, wo ich Wert erlebe, wo ich mich spüre, wo ich Emotionen habe. Und das ist meine Familie, das ist mein passionierter Beruf und das ist meine Kunst, die ich jeden Tag in Form von Musik hören. Ich interessiere mich sehr für Kunst und diese Mischung, aus sinnvollen Lebensbereichen, diese Mischung, das ist für mich Sinn, das ist für mich Bedeutung und Wert. Und das hat sehr viel mit Beziehung zu tun, also in Beziehung gehen, mit Menschen in Beziehung gehen, mit dem, was ich in meinem Beruf mache, tagtäglich und in Beziehung gehen mit Musik, mit Kunst, mit Literatur. Das halte ich für so belebend und so bedeutungsvoll. Ja, da würde ich den Wert des Lebens sehen.
Wunderbar. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Professor Schubert. Vielen Dank nochmal fürs Gespräch und ich wünsche Ihnen noch alles Gute.
Danke Ihnen.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst gerne ein Like oder abonniert ihn auf Spotify, iTunes oder auf SoundCloud. Wenn ihr mehr Inspiration rund um die Themen Sinn, Glück, Liebe und Motivation sucht, dann schaut gerne auf meiner Website www.sinndeslebens24.de vorbei. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.